Ja, wir hatten, oder ich hatte ja immer eher so dann die Tendenz, nach Hamburg zu fahren, zu irgendwelchen All-Nighter. Und genau, also mit 15 muss ich dazu sagen, ich war ja mit 13 der jüngste Mod sozusagen, da in der ganzen Gegend mit Alex zusammen. Und die anderen waren alle etwas älter. Und ja, mit 15 saß ich dann hinten drauf bei Kumpels, ne? Also mit 15 haben wir dann auch selber den ersten All-Nighter organisiert. Ja, aber 86 war auch dann die Zeit, wo wir uns dann, ja, wo wir uns gegründet haben zum ersten Roller-Club sozusagen. Ja, das war dann Scootering Bulldogs. Die haben sich dann ja auch jetzt vor 20 Jahren wieder neu formiert. Aber das war sozusagen, da waren wir dann, ich sage jetzt mal 15 Jungs, die sich dann halt zu diesem Scooter Club formiert haben. Und wir haben dann tatsächlich auch 1987 das erste Treffen in Mölln gemacht. Das Spannendste kommt auch noch. Nein,
Okay.
also 92 bin ich das erste Rollerrennen gefahren. Also da habe ich dann in der Zeitschrift irgendwo gelesen, ADAC Paderborn organisiert ein Rollerrennen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist eine geile Sache. Dann bin ich immer mit meinem Kumpel Thomas zusammen dorthin gefahren. Mit einem Transporter, mit zwei Roller drin und er mit einer Rennlambretta und ich mit der PX200 umgebaut halt entsprechend so ein bisschen.
Und The Heart of Soul.
Ja, der Song kommt ja von den Yardbirds. Ja, ich fand den Titel fand ich ganz, ganz toll eigentlich. Mir schwebte schon seit ganz vielen Jahren vor, irgendwie so einen Custom-Roller zu bauen, der so in Anlehnung der 80er Jahre ist. Ja, damals hatten die meisten Roller einfach nur einen Namen drauf, ja, Demonstrator. Und
ja, herzlich willkommen bei den Blechgedanken Episode 31. Ich bin Guntram Engelhardt und ich mache mich ja seit knapp 2 Jahren oder 2,5 Jahren auf die Suche nach interessanten Vespa-Geschichten, um einen tieferen Einblick selbst in die Szene zu bekommen und aber auch, um euch mal einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und vielleicht auch mal zu schauen, wie der ein oder andere, den ihr von Treffen kennt oder vielleicht auch nur vom Sehen kennt, so tickt und was das Ganze für ihn bedeutet oder für sie bedeutet, in der Vespa-Szene abzutauchen und sich dafür zu engagieren. Ich bin diesmal nicht in den Süden gefahren, sondern nochmal in den Norden, von mir aus gesehen, von Billy aus gesehen, vom letzten Podcast aus Schottland ist das schon Süden. Und zwar bin ich wieder beim Förderern gewesen. Und da ich das ja gerne nutze, wenn ich schon mal live vor Ort bin, dort auch einen entsprechenden Interviewpartner oder Interviewpartnerin zu finden, habe ich das im Vorfeld abgeklärt und ich habe mich diesmal mit Martin Ollmann zusammengesetzt. Martin Ollmann ist auch schon sehr lange in der Szene unterwegs, nicht nur Vespa, sondern auch Lambretta und vor allen Dingen alles rund um Vinyl und auch dem Auflegen mit schöner Soulmusik. Wir haben uns an den Falkensteiner Strand gemütlich hingesetzt und haben ein sehr schönes Gespräch geführt und wir haben mal abgeklopft, wann Martin in die Szene gekommen ist, wohin es ihn bisher in den letzten 30 Jahren getrieben hat und was das Ganze für Auswirkungen gehabt hat. Weil Martin ist natürlich nicht nur Vespa- oder Lambretta-Fahrender, sondern er ist auch DJ und Organisator von diversen Events, unter anderem auch das Soulboot in Lübeck, wo ja viele von euch auch gerne zusammenkommen und vorbeifahren. Ich werde mir das irgendwann auch nochmal gönnen. Und ja, wir werden sehen, wo uns die Geschichten von Martin hintreiben. Ich bin wieder auf eigene Achse hin und zurückgefahren. Diesmal auf der Rücktour war es, sag mal, suboptimal. Irgendwie habe ich was Falsches von Samstag auf Sonntag gegessen, sodass mein Magen etwas angeschlagen war. Nichtsdestotrotz bin ich unfallfrei zu Hause angekommen. Ganz kurzer Input noch: Eine Woche später war ja Vespici. Ich hatte endlich die Möglichkeit, Jelto persönlich kennenzulernen. Wir kannten uns bis dato nur vom Telefonat oder vom Bildschirm. Es war eine großartige Veranstaltung, auch wenn ich mit dem Vierrad hingefahren bin und nicht auf eigene Achse. Das werde ich definitiv 2025 nachholen. Ich kann nur sagen, bei so einem Wetter, bei so einer Location, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das Sandbahnrennen war großartig, die Leute waren großartig. Leider, wie gesagt, war ich nur ein Tagesgast. Das nächste Mal werde ich dort auch zelten. Ich hoffe, Jelto, das wird nächstes Jahr nicht noch mehr aus den Nähten platzen. Ich glaube, es waren diesmal über 800 Leute auf dem Platz. Das ist schon echt ein Brett. Wir ziehen da echt den Hut vor dir und von deinem Team. Das ist eine große Veranstaltung. Was nicht heißt, der Förderern kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Es war auch wieder eine große Veranstaltung, auch wenn es nicht 800 Leute waren. Aber die Location mit Blick auf die Kieler Förde ist einfach ein Hammer. Ich werde nächstes Jahr definitiv bei beiden Veranstaltungen wieder auflaufen und freue mich jetzt schon darauf. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit den Vespa-Geschichten von Martin, euer Guntram. Ja, herzlich willkommen. 31. Episode, die erste nach der Jubiläumsfolge. Diesmal wieder auf Deutsch, nicht auf Englisch oder besser gesagt auf Schottisch. Lustigerweise bin ich mal wieder in Kiel. Der erste Podcast, die erste Episode war in Kiel. Letztes Jahr war ich beim Förderern und habe die Zeit genutzt, um mit Timo und Carsten zu sprechen. Und diesmal bin ich wieder beim Förderern. Ich habe gesagt, es wäre ganz schön, da ich auch gerne mit live spreche. Heute sitzt Martin mir gegenüber, Martin Ollmann. Wir werden da ein bisschen tiefer reinsteigen. Es ist insofern ganz spannend. Ich habe eine andere Technologie im Einsatz. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Und ich habe mich diesmal gar nicht vorbereitet. Was auch schön ist, ich habe das bei den ersten drei Podcasts ja auch schon mal gemacht, wo ich mich nicht vorbereitet habe. Von daher, aber Martin hat sich total gut vorbereitet. Wir sitzen nicht weit weg vom Falkensteiner Strand von der Förde. Und da gibt es einen schönen Zettel. Und wir schauen einfach mal, wo uns heute die Reise rund um die Vespa und aber vor allem die Labretta-Geschichte hinbringt. Martin, stell dich einfach mal ganz kurz ein bisschen vor. Warum bist du eigentlich zum Thema Vespa Lambretta gekommen? Wann hat das so angefangen? Mit was hat das angefangen? Und dann schauen wir einfach mal, was auf deinem Zettel steht und was für spannende Geschichten rund um die Vespa und auch Thema Musik wir heute einfach von dir hören werden.
Ja, vielen Dank, Guntram. Also ich bin tatsächlich schon 40 Jahre der Szene verfallen sozusagen. Es begann alles...
Mit 10, würde ich jetzt behaupten.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich mit 13, also sehr, sehr früh. Mit 12 war ich mit meinen Eltern in Italien, im Italienurlaub. Und da war das natürlich klar, da fuhren viele Wespen rum sozusagen, viele Zweiräder. Und das hat mich sehr angetan. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir dann zurück in Mölln waren, ich bin ja in Mölln aufgewachsen, bin ich mit meinen Eltern vom Einkaufen gekommen oder auf jeden Fall saß ich im Auto und uns kam eine Vespa entgegen mit ganz lauter Musik, ganz viel Spiegel dran und es stellte sich heraus, dass das ein junger Mann aus der Nachbarschaft war. Und das hat mich ziemlich imponiert sozusagen. Ich war sehr angetan von dieser Situation, sodass es auch in meinen Gedanken geblieben ist. Und
musstest du aber noch 2 Jahre dann warten?
Tatsächlich war ich der Meinung, dass man ja einen Roller mit 15 fahren kann. Bin dann runter zum Vespa-Vertragshändler, habe mir schon die Broschüren geholt, fand das alles ganz toll. So, und ein Jahr später, mit 13 tatsächlich, kann ich mich noch daran erinnern, haben wir Video-Sessions bei Freunden gemacht, haben dann so Wanderers geguckt und dann kam auf einmal auch Quattrofenia. Und dann erinnerte ich mich natürlich so an diese Situation mit der Vespa und dies und das und fand das total cool und total spannend. Und witzigerweise, mein damaliger Kumpel Alex, mit dem ich dann auch Tennis gespielt habe, hatte einen größeren Bruder und der war dann auch so Mod- und Punk-mäßig unterwegs und
Im kleinen Mölln.
Im kleinen Mölln, genau, ja. Also es war tatsächlich so, dass zur damaligen Zeit es gab recht viele Skinheads, wenig Punks und auch eine recht große Mod-Szene. Ja. So, und auf jeden Fall waren Alex und ich, wir sind gleich alt gewesen, oder sind halt gleich alt, er ist einen Tag älter. Und dann haben wir uns sozusagen der Mod-Szene sehr hingezogen gefühlt.
Und dann fing das, glaube ich, dann würde ich jetzt mal vermuten, auch mit der Musik an, wenn du sagst Mod.
Genau. Kommt
später nochmal zum Thema Musik, aber ich glaube, das war dann auch schon so eine Erstanfütterung und eine Liebe.
Absolut. Also mit 14 bin ich wirklich als Mod durchgestartet, kann man sagen. Also fand ich alles super spannend so. Und die Jungs, die älteren Mods, die hatten uns auch akzeptiert und ich kann mich noch daran erinnern, einer der älteren Mods hatte mich dann auch mitgenommen nach Lübeck zu jemandem, der aufgehört hat mit der Szene, und der hat sein ganzes Zeug verkauft.
Okay.
Und da habe ich mein Taschengeld dort sozusagen ausgegeben, um Klamotten, Platten und auch Fanzines zu kaufen.
Weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Damals gab es halt, musste man irgendwo in der Nähe von einer größeren Stadt wohnen, um eben die entsprechende Kleidung, die man Absolut. Haben wollen würde, auch kaufen zu können.
Absolut. Also wir Möllner waren eigentlich immer den Lübecker sehr nahe. Und aber der nächste Laden, wo man halt die Kleidung bekommen konnte, war ja Charmeuse in Hamburg. Das war ja einer der bekannten Läden, wo du halt Ted, Psychobilly, Skinhead und Mod-Klamotten bekommen hast.
Es gab glücklicherweise in jedem Bereich so einen Laden.
Ich glaube, in Hannover auch, glaube ich, oder?
In Hannover gab es den, einen gab es in der Passerelle. Ich bin ja aber auch 96 erst nach Hannover gekommen. Da war so meine Jugendphase ja auch schon lange vorbei. Aber bei uns konnte man entweder nach Gießen oder nach Siegen fahren. Oder wenn man die Möglichkeit hatte und die Eltern überzeugen könnte, Richtung Düsseldorf und Dortmund.
Oh ja.
Da gab es sowas. Da war die Auswahl deutlich ein bisschen größer.
Ja, in Düsseldorf gab es auch das Charmeuse, sofern ich mich noch daran erinnern kann. Genau, ja.
Jetzt mal ein bisschen nach hinten. Falls ihr das Quietschen gehört habt, dass wir sitzen hier auf einer Bierzeltbankgarnitur. Und wenn wir uns bewegen, dann sind die Scharniere, das quietscht so ein bisschen. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen besser, aber wir sind ja authentisch draußen. Also wenn ihr Vögel hört oder Baumrauschen, das liegt daran, dass wir halt Open-Air-Interview machen. Ja, aber dann warst du 13, 14 und dann durftest du ja noch nicht fahren. Man durfte ja mit 15 fahren, auch wenn es keine große war. Hast du dann schon angefangen, auf einen Führerschein zu sparen oder auf einen Roller zu sparen? Oder?
Ja, tatsächlich. Also ich habe die meiste Zeit habe ich natürlich verbracht, irgendwo mitzufahren, zu irgendwelchen Partys, obwohl ich das auch noch nicht so durfte von den Eltern. Die haben das natürlich nicht so gerne gesehen. Aber in dem Nachbarort in Grambeek, da gab es halt einen Golfclub. Und da habe ich...
eher untypisch, Golfclub und Vespa und Mod oder ja, so. Ist aber ein bisschen elitärer. In Deutschland ist Golf ja, im Gegensatz zu England, ein bisschen steifer.
Ich wollte nur sagen, ich habe die Situation genutzt und diesen Golfclub ausgenutzt, indem ich da jede freie Minute gearbeitet habe.
Ah, okay.
Und
Greenkeeper?
Greenkeeper, genau. Golfbälle gesammelt und Steine gesammelt. Und also da habe ich auf jeden Fall das Geld für Roller und Führerschein zusammenbekommen. Dazu kam ja noch... Mit 14 wo ich auch konfirmiert.
Ja, okay, der Klassiker.
So, genau, der Klassiker.
Entweder Stereoanlage oder...
Ja, damals hast du dann halt auch noch ein bisschen Geld zusammenbekommen sozusagen, um dir dann deinen Traum zu verwirklichen. So, ne? Ja. Aber ich habe erstmal die Zeit genutzt und ich habe sogar Fanzines geschrieben. Ich wollte dir eigentlich das Fanzine mitbringen. Das habe ich vergessen zu meiner... Schuld, muss ich das gestehen, will ich dir nochmal zukommen lassen.
Ja, okay. Ich wollte nur ganz kurz überprüfen, ob die Funktionalität es gegeben ist. Bist du dann in die gleichen Schuppen gegangen wie Tina? Wir sind ja ungefähr ein Jahrgang. Ich weiß nicht, ob du den Podcast mit Tina gehört hast. Die erzählt ja, wie sie in dieses Jugendzentrum reinkommt und die Musik sie zärtlich warm umarmt und da war sie der Musik verfallen. Habt ihr in den gleichen Läden vielleicht abgehangen schon?
Genau, das war HDK hieß das
genau.
Ja, genau, in Lübeck. Da bin ich tatsächlich auch öfter hingefahren. Das HDK hat dann ja ein bisschen später gestartet. Ich glaube, es war irgendwie 96, 97 hatte das, glaube ich, gestartet. Ja, wir ich hatte ja immer eher so dann die Tendenz, nach Hamburg zu fahren, zu irgendwelchen All-Nighter. Und mit 15... muss ich dazu sagen, ich war ja mit 13 der jüngste Mod sozusagen, da in der ganzen Gegend mit Alex zusammen und die anderen waren alle etwas älter und mit 15 saß ich dann hinten drauf bei Kumpels, ne? Also mit 15 haben wir dann auch selber den ersten All-Nighter organisiert, ja, in Mölln. Also das war halt auch ganz spannend und
dem bist du ja immer noch treu geblieben, oder?
In der Musik bin ich absolut treu geblieben. Also die hatte mich damals gepackt und hat mich auch nicht mehr losgelassen. So muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist auch wirklich toll. Ne? Die Musik Soul ist ja so vielfältig. Ja? Einige denken so, naja, ist mir ein bisschen langweilig, nur Northern Soul zu hören. Aber wenn man tiefer gräbt, sind da so viele verschiedene Genres. Also das ist schon toll, so mit Modern Soul und...
Ist ja beim Crossover. Beim Punk ja letztendlich auch so. Es gibt ja nicht den Punk. Es gibt ja eine sehr breite Funktionalität oder auch über die verschiedenen Generationen jetzt hinweg. Also von daher hat sich ja auch der Musik immer so ein bisschen was sich weiterentwickelt.
Absolut, ja. Nee, also dann, als es dann soweit war, mit 16, ich hatte mir ein halbes Jahr vorher, habe ich mir dann von dem ersparten Geld meine erste PX80 gekauft. Habe die erstmal komplett zerlegt, grundiert und den Motor umgebaut auf 135er Zylinder. Bin dann zur örtlichen Lackiererei und habe dort eine Metal Flake Lackierung aufmachen lassen. Das war ja damals so 86 war das,
okay,
das Nonplusultra sozusagen, so eine Effektlackierung auf dem Roller zu haben.
Ja, aber wenn du sagst, du hast den erstmal komplett auseinandergenommen und den Motor irgendwie, woher hast du das Wissen her, wie du es machst?
Learning by doing.
Okay, also erstmal auseinandergenommen und dann sich nachher gewundert, wie kriege ich das wieder zusammen und ich baue das mal irgendwie zusammen. Tina erzählt ja auch so ein bisschen, nachher waren ein paar Schrauben über und sie sagte so, aber es fuhr trotzdem. Ja, gab es auch Rückschläge dadurch, direkt am Anfang, wenn du sagst, auf 135
also
aufgebaut?
Also wirklich, das muss ich sagen, eigentlich nie. Also der Motor hat gehalten. Ich bin ja dann später damit auch nach England gefahren, in Urlaub und das war schon klasse. Also man hat sich da auch keine Gedanken gemacht. Ne? Wenn man jetzt im Nachhinein so überlegt, mit einem 135er, also PX80, nach England zu fahren, wenn da was gewesen wäre mit dem Zylinder oder ähnliches, ja, die hätten dir gar nicht helfen können, ja, weil die haben keine 80er, die haben ja nur die 125er.
Ja. Und
da wäre der Zylinder, dann hätte gar nicht raufgepasst. Gut, man hätte die wieder abdrehen können, oder?
Wahrscheinlich wären aber damals die Motoren günstig gewesen, man hätte schnell 125er genau einbauen können.
Also. Ja, genau, genau. Nee, aber ja, also diese Touren, die kamen dann halt auch. Also nach England war halt ganz spannend. Da bin ich mit André aus Hamburg und mit Alex, mit meinem Kumpel, dann halt nach England gefahren. Haben dann so die Runde Eastbourne, London und Southern und Sea gemacht. Haben da auch den Engländer kennengelernt, die uns echt herzlich aufgenommen haben. War eine tolle Zeit, die wir da hatten. Aber wie gesagt, unvorstellbar, total unvorbereitet dorthin.
Die Gnade der Jugend.
Ja, wir hatten gerade mal ein Zelt dabei. So, wussten überhaupt nicht, wo man campen konnte. Wir haben dann irgendwo beim Bauern gefragt, ob wir da uns hinpacken können.
Und es ging, auch ohne Smartphone.
Es ging, definitiv. Es ging, absolut. Also das waren tolle Eindrücke, die wir da gehabt hatten, sozusagen. Das war echt. Und vor allen Dingen, ich sag mal, mit 16 diese Freiheit dann auch zu haben, ne? Zu sagen, ich setze mich auf den Roller und fahre jetzt mal zum Treffen irgendwo nach Braunschweig oder nach Bremen oder nach Bonn oder ja, da waren ja so viele Treffen zu dem, ja, Zeitpunkt. Also das haben wir wirklich genossen. Eigentlich waren wir jedes Wochenende unterwegs.
Man hat ja das Glück, in der Zeit noch keine Verpflichtung zu haben, wie Familie, Arbeit oder sonst irgendwas. Dann wird das einfach ein Stück Jugend. Ich bin jetzt nicht mit dem Roller unterwegs gewesen, aber wir haben auch jede Woche Party gemacht und waren irgendwie unterwegs. Von daher, man hat einfach die Lust und die Zeit. Und das macht Spaß. Man ist unbedarft.
Das Einzige, was einen gebremst hat, ist natürlich vielleicht das leere Portemonnaie. Ne? Dann,
ja,
hat man gesagt, okay, Geld ist leer. Ich kann jetzt Ende des Monats vielleicht nicht mehr da und dahin fahren, obwohl ich das gerne tun würde. Aber ja, also ich habe wirklich viel auch in der Woche gearbeitet, dadurch, dass ich diese Bälle, Golfbälle gesammelt habe, da von der Driving Range und so, stand es eigentlich immer ganz gut darum.
Gab es nur Zusatztaschengeld dadurch?
Ja, ja, genau. Also meine Eltern haben mich nicht unterstützt. Also ich hatte leider nicht das Glück, dass sie mir irgendwie den Führerschein oder sogar das Moped gekauft haben, sondern das habe ich mir wirklich alles
selber erarbeitet.
Alles erarbeitet.
Hast du die noch?
Leider nicht. Nee. Nee, also ich hatte dann, genau, wenn wir darauf zurückkommen, nach einem halben Jahr habe ich tatsächlich einen Unfall gehabt.
Okay.
Mit der PX. Da war die schöne Lackierung vorne am Beinschild, war leider dann hin.
Ich ist auch so schlecht zu reparieren, so ein Metal Flake.
Ja, genau, das war das Problem. Ich habe dann hab das so ein bisschen ausgebessert und ein Jahr später habe ich, glaube ich, muss ein Jahr später gewesen sein, habe ich die Flex rausgeholt und habe das Beinschild dann entsprechend schmaler gemacht.
Okay.
ja, das war halt dann auch sozusagen gleichzeitig die Zeit, wo man vom Mod zum Scooterboy gewechselt ist, ne? Also ich kann mich auch noch daran erinnern, hatte ich ja das gesagt, wir hatten immer eine enge Verbundenheit zu den Lübeckern. Und wir haben im November, ich glaube das war 85, muss 85 gewesen sein, November 85 haben wir in Mölln eine Modparty gehabt, da sind die Lübecker dann alle fein mit Anzug und Parker angekommen und so. Und ja, das war November. Im Februar hatten wir noch eine Party, haben wir auch mit den Lübeckern gerechnet, kamen sie alle als Scooterboyer, ne? Total glatt rasiert, ja, hohe Stiefel, Bomberjacke und so weiter. Das war für uns so eine Art Kulturschock, wenn wir das, was ist denn jetzt hier los? Was ist mit den Lübeckern denn passiert? Ne?
Ja gut, das ist halt in der Zeit, hat man auch bei der Suche nach der eigenen Identität, hat man ja auch mal durchaus ein bisschen gewechselt. Ne? Die Musikrichtungen waren ja auch sehr unterschiedlich und dann, je nachdem, mit wem man abgegangen hat, wurde man mal da stärker beeinflusst und mal da stärker beeinflusst.
Auch das war krass. Also wir haben im November haben wir noch zu Soul- und Mod-Musik getanzt und im Februar ging es dann los mit Pokes und so weiter. Ne? Also das hast du dann auch gemerkt, ne? Dass da wirklich ein Wechsel stattgefunden hat. Ich muss aber auch sagen, auch in meinem Freundeskreis gab es viele, die diese Mod-Idee ausgelassen haben. Die sind dann eher gleich so als Scooterboy eingestiegen.
Okay.
Einige sind auch davon heute noch dabei. So, ne? Und was ja auch absolut okay ist. Man hat sich ja immer verstanden. Das war ja die gleichen Interessen, keine Rivalitäten, das war alles gut. Ne?
Das schweißt auch so zusammen. Ich glaube, in der Großstadt differenziert sich das noch stärker auseinander. Wenn du in einem ländlichen Umfeld bist, dann muss man sich auch vertragen. Ich erzähle immer die Geschichte gerne von der Diskothek, wo wir oft dann abgehangen haben. Das war die einzige Möglichkeit, wo man sich treffen konnte. Und deswegen trafen sich auch die unterschiedlichen Jugendstile da. Ob das irgendwie Waver waren oder Punks oder eben Leute, die ein bisschen Richtung Rockabilly gingen. Und dann gab es halt immer eine halbe Stunde das, eine halbe Stunde das, eine halbe Stunde das. Und je nachdem, wer da gerade die Musik hatte, da waren die auf der Tanzfläche und dann standen rum und dachten so, oh, hoffentlich ist die halbe Stunde gleich vorbei.
Ja, sowas.
Weil zwischendurch gab es auch immer noch eine Stunde Foxtrot gefühlt oder Disco Fox. Und dann die anderen alle, da standen die meisten rum und haben gesagt, oh scheiße, hoffentlich ist diese Disco Fox Geschichte gleich vorbei.
Die einzelnen Pärchen hat man dann gesehen. Ja, okay, gut, das war.
Und wenn man dann irgendwie, Disco Fox auf irgendeiner etwas härteren Gangart halte ich auch für sehr skurril. Hat was Slapstickhaftes.
Ja, aber 86 war auch dann die Zeit, wo wir uns dann, wo wir uns gegründet haben zum ersten Roller-Club sozusagen. Ja, das war dann Scootering Bulldogs. Die haben sich dann ja auch jetzt vor 20 Jahren wieder neu formiert. Aber das war sozusagen, da waren wir dann, ich sage jetzt mal 15 Jungs, die sich dann halt zu diesem Scooter Club formiert haben und wir haben dann tatsächlich auch 1987 das erste Treffen in Mölln gemacht, wo so rund 400 Leute gekommen sind.
Heute kann man sich kaum vorstellen, weil das ja alles mehr oder weniger unorganisiert war.
Ja.
Irgendwie war das ja alles über Mundpropaganda. Vielleicht gab es das ein oder andere Fanzine, aber letztendlich war es ja so, dass man konnte ja nicht irgendwie bei Facebook ein Event erstellen oder bei TikTok irgendwie lustig vorteilen und sagt, kommt alle vorbei.
Und das war wirklich nicht organisiert. Ne? 87, das erste Treffen, da haben wir uns in Mölln auf einen Quellenhof getroffen. Das ist so ein öffentlicher Platz. So, und sind dann danach nach Ratzeburg zu so einem Grillplatz gefahren und haben da dann weitergefeiert mit einem Kassettenrekorder so ungefähr. Ne? Also
waren geringer und die Leute waren auch, sagen wir mal, die Akzeptanz. Das passierte so schnell, dass die anderen noch gar keinen Bock hatten, dagegen zu steuern wahrscheinlich. Ne?
Ja, also ein Jahr vorher, 86, war ja sozusagen das erste Scooter-Event, kannst du sagen, in Deutschland. Das war der Scooterist Fun Weekender. Ne? Das war das Scooterist Fun Weekend sozusagen. Organisiert damals ja noch vom ersten Club Speed Demons, wo sich dann ja auch die Sabberköpfe draus formiert haben sozusagen. Und da waren recht viele aus ganz Deutschland sind sie da gekommen und so weiter. Und das hat einen auch geprägt. Ne? Mhm. Da haben wir gesagt, okay, dann müssten wir in Mölln auch mal so einen Scooter-Run machen. Und das war dann halt 87. Ne?
Aber 400 ist schon ein Brett. Ist das alles soweit in Ordnung gewesen oder gab es das ein oder andere ausufernde?
Das war ein Jahr später.
Okay.
1988 waren dann fast 1000 Leute in Mölln. Also ich bin der Meinung, es waren 900 Leute ungefähr waren da. Und wir haben das auf dem Motocross-Gelände gemacht, also nur auf dem Vorplatz, auf das Gelände selber durften wir nicht, aber wir haben ein großes Zelt da aufgestellt. Wir wussten, die Szene ist da ja dann entsprechend auch groß gewesen. Wir haben schon mit einer gewissen Anzahl von Leuten gerechnet. Wir selber waren ja auch überall ständig unterwegs, haben Freundschaften geschlossen und haben die dann halt durch Flyer auch sozusagen angekündigt, die Events.
Flyer hört sich schon mal, es waren Kopien, die man irgendwann zusammengestöckelt hat.
selbst geschrieben, genau.
Herrlich. Aber wie finanziert man ein Zelt und dann passen da, also 1000 Leute werden in das Zelt nicht reingepasst haben, aber wie organisiert man das finanziell?
Naja, man kriegt eine Rechnung und zahlt das alles danach. Ne? Also man kann das kannst du das nicht wuppen. Ne? Also das ist, auch da waren wir total unbeschwerlich. Ne? Also
sagen, ist ja
wir
Risiko.
Machen das einfach.
Ja. So, wird schon gut gehen.
Wir waren ja gar nicht geschäftstüchtig, wenn du es überlegst. Wir waren ja alle noch unter 18. Also wenn da was gewesen wäre, hätte man immer noch die Hand heben können und so, sorry, aber ich bin ja gar nicht geschäftstüchtig. Nein, aber im Großen und Ganzen ist alles gut gegangen.
Ja.
Nur bei diesem Treffen 1988 war das halt so, dass Freitagabend sind dann einige Jungs aus Wilhelmshaven zum Beispiel, sind dann in die örtliche Disco gegangen und hatten dann leider etwas Probleme mit ausländischen, sag ich mal, Disco-Besucher. Und es kam da wirklich dann zu einer krassen Schlägerei. Die Jungs sind zurückgekommen auf den Platz und gesagt, ey, wir haben hier Ärger gehabt. Und innerhalb von wenigen Minuten haben sich alle auf Roller geschwungen und sind hingefahren und haben das geklärt. So, und das war ziemlich krass.
Ein bisschen wie The Wanderers.
Das war wirklich so. Also ich kann mich auch noch dran erinnern.
Aber nicht mit Dachlatten vom Zaun gebrochen und in der Hand oder so?
Doch, ungefähr. Okay. Also wirklich, die haben wirklich ganz schön eine Spur der Verwüstung da hinterlassen. Es kam dann nach dem Treffen auch noch zur Gerichtsverhandlung, wir mussten da hin und so weiter, aber man konnte uns jetzt nichts nachweisen. Also ich meine, wir haben ja auch nichts getan. Also Es gab die Situation mit dem Ärger, Besucher unseres Treffens sind dahin, haben das geklärt. Gab es natürlich dann auch Beulen in irgendwelchen Autos und so weiter, ist schade drum, aber im Großen und Ganzen...
Täterkonten ausgemacht werden.
Ja, also wir haben das Treffen auch durchgezogen bis Sonntagmorgen. Am Samstagabend haben wir noch Angst gehabt, dass diese gewissen Leute
nochmal vorbeikommen
und so weiter und so fort.
Gerne das Hochschaukeln. Ne? Es ist 12 gegen 8 und dann...
Genau. Also im Großen und Ganzen war das ein tolles Treffen. Viele reden immer noch davon, von diesem Treffen 1988 in Mölln.
Hat es dann 89 nochmal stattgefunden oder wart ihr dann ein bisschen weniger naiv?
Wir haben tatsächlich dann erstmal Distanz gewahrt. Okay. Ich muss aber auch dazu sagen, also 88, 89 ging es dann auch mit der Szene in Mölln ein bisschen zurück. Also da waren dann halt 90, waren dann wirklich nur noch eine Handvoll Scooterboys da. Die anderen haben sich so ein bisschen auch beruflich abgekehrt, sind nach Hamburg gegangen, hatten andere Interessen. Ich kann mich daran erinnern, da war dann auf einmal Harley angesagt, haben sie sich alle so eine Harley Sports da gekauft. So. Okay. Handvoll Leute.
Die waren doch noch gar nicht fertig mit dem Zahnarztstudium oder mit dem Jurastudium. Ja, haben die damit schon Harley gekauft?
Das ist noch ein anderes Thema. Nein, aber...
Die Lebenssituation verändert sich halt. Ne? Wenn du mit der Schule fertig bist und mit der Lehre fertig bist, dann kommen genau solche Sachen, dass man irgendwo woanders hingeht.
Genau. Ja, man ist immer mit einer Handvoll Leute so 88 eigentlich zu den großen Treffen gefahren. 89, also immer, da war immer Bremen. Dann war in Aachen war das Treffen bereits, das große. Irgendwo im Ruhrpott nochmal. Dann sind wir nach Kiel gefahren. Wir sind Hamburg, Lübeck, Bremen, Braunschweig, das war immer diese Achse. Und die jedes Jahr wieder.
Wobei Aachen ist natürlich von hier oben halt auch ein Ritt, ne?
Das war ein Ritt.
Ihr seid ja auch auf Achse gefahren. Ich glaube, in der Zeit wäre keiner auf den Gedanken gekommen, irgendwie zu verziehen. Nee. Erstens gab es die Autos, vielleicht ein R4 hätte man noch was reingekriegt, aber die meisten konnte man ja damals gar nichts Aufrechtes reinstellen.
Also man wollte ja auch mit dem Roller fahren. Also 89 sind wir nach Kaiserslautern zur Eurovespa gefahren zum Beispiel. Ja, was für ein Event. Also super, super klasse. Die Fahrt alleine dahin. Also mich begeistert ja heutzutage immer noch eigentlich mehr die Fahrt irgendwo hin als das Treffen selber. Mhm. Ja, also ich fahre halt sehr gerne und
Wobei es auf den Treffen schön ist, das hat man hier im Förderern ja auch. Absolut. Die Leute zu sehen, die man lange nicht gesehen hat. Und wir sitzen gerade ja auch bei Sonnenwetter, Nacht, was nicht so kalt, wie ich gedacht habe, dass es kalt sein wird, aber jetzt ist das Wetter traumhaft. Super. Und man kann sich mit den Leuten hinsetzen, entweder Interviews führen oder sich einfach normal unterhalten oder über die alten Zeiten philosophieren. Und von da ist es schon, der Weg ist das Ziel, aber das, wenn es wie jetzt hier ist, ist es ja total angenehm.
Absolut. Ja, 89 war ich dann auch schon 18. Also da habe ich eine PX 200, mit der ich eigentlich überall hingefahren bin. Dann bin ich auch zur Bundeswehr gekommen, dann hatte ich natürlich auch ein gewisses Einkommen, konnte mir dann auch noch einen zweiten Roller kaufen. Die erste Lambretta hatte ich mir dann tatsächlich gekauft.
Wie war die Entscheidung zu Lambretta? War die günstig angeboten kommen oder war es dann irgendwie auch eher Filme, die dich inspiriert haben? Oder?
Ja, also damals... Weil
die sind ja anders, ne?
Definitiv. Also... man wurde natürlich auch geprägt durch die Zeitung, ne? Scooter Ring, da waren dann immer die Custom Lambrettas abgebildet. Und ich fand Lambretta schon immer auch von der Form sehr schön. Ja, damals fand ich die Serie 1 und 2 eigentlich nicht so hübsch. Ne? Das sind ja die etwas breiter gebaut sind. Heute hast du vielleicht gesehen, bin ich mit der Serie 1 hier. Ne? Also es ist wirklich ein Flaggschiff sozusagen.
Ja.
Aber damals ging es dann so um Slimstyle. Also so GP war eigentlich so, das und plus Ultra.
Ja.
Die SX war hübsch. Ja? So, also ich habe mir damals dann tatsächlich vom Scooter Center gab es schon, die haben dann damals, die Jungs haben ja aus der Garage, sage ich jetzt mal, rausverkauft, ohne ihnen näher zu treten. Ne? Aber,
aus dem Gartenhaus klein. Sozusagen
ja,
am
ja,
Anfang.
Ja, ja. Du hast ja ein genau. Interview mit Olli geführt.
Mit Olli habe ich.
Ja, genau. Und man kannte sich ja. Und dann hieß es, okay, wir bestellen in Indien neue Lambrettas.
So, warst du dabei, als der LKW entladen worden ist?
Nee, war ich nicht. War ich tatsächlich nicht. Aber ich habe mir damals tatsächlich eine mitbestellt. Und ja, die hatte Blinker, die hatte den Brief. So, bin
die war
hin.
Halt neu.
War neu, aber heutzutage undenkbar, dass man ja. Irgendwas aus Indien von jemandem kauft und die hat Brief und dies und das. Das macht man ja jetzt ganz anders. Aber genau, also das habe ich damals gemacht. Ja. Und von Motorola Krüger habe ich damals tatsächlich auch noch einen Roller gekauft.
Ist das der aus Offenbach?
Ja, genau.
Da
genau.
Ist meine T4 her.
Ja, siehst du. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Das war ja sowieso. Damals gab es ja erst nur Krüger und dann gab es den Rollershop und den Rollershop-Katalog. Das war dann ja wirklich so die Bibel. Wenn man damals eine PX gefahren hat, hat man da raus bestellt. So.
Ja,
ganz klar.
War ja
vorher war ja Krüger. Ja,
hast aber du die Labretta aus dem Container vom Scooter Center noch?
Die habe ich leider auch nicht mehr. Nein, okay. Ich habe, da komme ich später zu. Also ich bin dann ja auch beruflich weg und da habe ich dann einmal mal alles verkauft. So. Aber genau, also. Wie gesagt, ich habe regelmäßiges Einkommen gehabt von der Bundeswehr. Das Geld floss definitiv in Roller. Also das ging da alles rein. Ich habe dann damals auch günstig eine Lambretta Serie 1 gekauft. Das muss auch 89, 90 gewesen sein. Und habe die dann mit einem Freund zusammen umgebaut zum Shopper. So, ne, hatte dann so einen Lambretta-Shopper. Hätte man damals gar nicht auf die Straße gekriegt. Also da hätte der TÜV dich sofort wieder weggeschickt.
Ich wollte mal sagen, damals hätte ich jetzt gesagt, wäre es vielleicht noch eher möglich gewesen.
Mit der verlängerten Gabel, selbstgeschweißt, grenzwertig.
Ja, heute wahrscheinlich gar nicht mehr, 0,0, selbst nee. Mit Backschisch nicht. Aber
nee, genau. Nee, das nicht.
Und dann hast du alles verkauft. Wann?
Ja, das kam dann später. Also vorher bin ich ja eigentlich ja, weiterhin die Treffen angefahren und bin dann auch mit dem Roller damals, aber dann auch mit einer PX200 bin ich mit einem Freund, mit Jan, bin ich runter nach Rimini gefahren, nach Italien, haben einen Italienurlaub gemacht. Und das lief alles so gut, also die Roller haben keine Probleme gemacht. Und, wir waren nur ausgerüstet hier mit so einem ADAC, mit einer ADAC-Map. Und dann haben wir tatsächlich geguckt, wie kommen wir eigentlich nach Ägypten? Haben wir eine Chance irgendwie mit der Fähre nach Ägypten? Wir waren im größten Wahnsinn.
Okay.
Wir haben gedacht, so, das wäre doch geil, mit dem Roller da runter zu fahren und so. Ja, das haben wir dann abgeblasen, weil das war uns dann doch ein bisschen alles zu riskant und so. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann fahren wir noch nach Kroatien. Und dann sind wir von Rimini noch mal einmal rüber nach Kroatien.
Und damals da, Jugoslawien noch?
Genau, damals war Jugoslawien, stimmt, ja, genau. Und da haben die dann schon in Jugoslawien, haben wir dann so einen jungen Jugoslawen kennengelernt und gesagt, ja, das wird hier bald Krieg geben und dies und das. Wovon redet der denn? Ne? Also können wir uns gar nicht vorstellen, ist doch alles toll hier so. Ne? Und dann sind wir abgereist und dann tatsächlich ein Jahr später oder so ist dieser Krieg dann ja auch ausgebrochen.
Ja.
Ja, und dann das Jahr später sind wir mit dem Roller runter nach Spanien gefahren. Lorette Mar. Der Partyort schlechthin. Ich weiß bis heute nicht, wie wir darauf gekommen sind, nach Lorette Mar zu fahren. Aber das war auch eine Tour. Wir sind, ich bin mit einer T5 gefahren und Jan, mein Kumpel, der ist dann halt mit seiner PX200 gefahren. Genau, dann halt mit Zelt ausgerüstet, runtergefahren auf dem Campingplatz, eingerichtet, alles gut. Und dann sind wir in die örtliche Disco, so, haben dann erstmal abgecheckt, so, wo man dann halt so ein bisschen feiern kann, ordentlich mal was getrunken in die Disco. Und dann waren wir recht angetrunken, sind dann in diese Disco und dann, weiß ich noch, das war am dritten Abend, das war ich noch ganz genau. Dann hat der Türsteher, war ein Österreicher, gesagt, ey, ihr beide kommt hier nicht rein. Und wir diskutiert, wir so, hey, was soll denn das und dies und das und naja gut, dann haben wir natürlich was getrunken und ich kann mich daran erinnern, dann habe ich glaube ich sowas gesagt wie, ich lasse mir von so einem kleinen Österreicher nichts sagen, so ein Österreicher hatten wir schon mal oder so. War wohl ein bisschen harsch. Auf jeden Fall endete das mit einer ganz dicken Beule. Jan hatte gebrochene Nase, ich habe oben einen Cut am Oberauge gehabt, also an der Stirn und so weiter und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, Jan wurde die Nase gerichtet, ich habe entsprechend eine Naht gehabt. Und dann hieß es, ja, ihr müsst morgen kommen und die Krankenhausrechnung bezahlen, sind 800 Euro. Ja, noch nicht, wir gucken uns an. Ja, wir haben das Geld, Campingplatz, kein Problem, wir kommen morgen.
Schön auf die Dinger und tschüss.
Also Lorette macht... Nach dem dritten Tag und dran. Also wir sind 3 Tage da gewesen, ja. Gerade mal so erholt von der langen Fahrt.
Ja.
Wir haben uns nächsten Morgen angeguckt und gesagt, ey, wir sehen so scheiße aus. Außerdem haben wir hier eine Rechnung zu zahlen. Wir hauen ab. So, bei mir passte der Helm gerade noch so, ne, weil alles angeschwollen war. Jan hat auch Schmerzen auf der Nase gehabt. Dann sind wir von Lorette-Mar, ist kein Spruch, von Lorette-Mar bis nach Frankfurt durchgefahren.
Vor allem eine nette Erschütterung mit Nasenbruch, das ist so ein, ich glaube, es tut ein bisschen mehr weh als ein Cut auf Dauer. Wobei, je nachdem, wo der sitzt, wo der Helm drauf drückt, kann das auch unangenehm
sein. Ich habe den Helm nicht abgenommen. Also erst in Mölln wieder gefühlt. Also In Frankfurt haben wir dann vier Stunden geschlafen und dann sind wir weitergefahren. Und Hannover haben wir uns dann auch nochmal hingelegt. Ja, damals ist man ja Autobahn gefahren, das ist ja ganz klar. Du wolltest ja Strecke machen. Ja. Auf die Autobahn rauf, runter, fertig. Wo muss ich langfahren? Alles gut.
Wobei in den 80ern auch noch, fand ich, der Verkehr auf der Autobahn auch schon deutlich mehr war. Ja.
Aber ja, das war schon Anfang 90er, aber du hast recht, bis mit den LKWs in Frankreich, kann ich mich dran erinnern, das war auch kein Spaß. Nee. Also du hast sie überholt, dann haben sie dich bis zum Fahrerhaus kommen lassen, dann haben sie Gas gegeben. So, ne?
Ja.
Und du dann halt, ja, musstest dich runterlegen und bist dann da mit 100, 110, die T5 lief ja ganz gut, oder läuft ja ganz gut generell, und dann bist du da mit 110 an ihm vorbeigeschlichen. So, ne? Aber das war natürlich echt, also heutzutage machst du dir die Hose. Also heutzutage, die meisten fahren ja nicht auf der Autobahn, weil sie gar keinen Bock drauf haben.
Geht mir genauso. Wir sind gestern ein ganz kurzes Stück nur Kaltenkirchen, Raststätte Holmoor bis Kaltenkirchen. Ich finde es, selbst in der 4er, 5er, 6er Gruppe oder sowas, ich finde es einfach,
Macht
Spaß. Keinen Spaß. Also GTS fahren mag das so sein, aber ich fahre dann lieber, ich glaube die meisten auch, schön über die Länder, Landstraßen, deutlich entspannter.
Ja. Naja, so, das war dann so 91, 92, dann habe ich den Club gewechselt. Ich war zwischendurch kurz bei den Seismen, das waren aber nur Monate. Dann bin ich zu den Berserker, das sind die Bonner gewesen.
Wie kommt man dann so von Mölln nach, aufgrund von Freunden, die man gemacht hat bei den...
Genau, das hat sich so damals in Geesthacht, Ostern, und dann, das war, muss ja 89 gewesen sein, und dann in Kaiserslautern. Hat sich so angebandelt, dass wir uns da sehr gut mit den Jungs da verstanden haben. Und genau, und dann waren es Thomas und ich sozusagen, mein Kumpel Thomas und ich, die dann halt gesagt haben, komm, denn da in Mölln nichts mehr los war, in Anführungsstrichen, haben wir gesagt, wir wechseln dann zu den Berserkern. Ja. Ja. Und das war spaßig. Man hat sich ja auf den Treffen überall getroffen, ob das in Bremen oder Braunschweig war, man hat sich überall gesehen.
Also, und es gab keine Berührungspunkte zu den VCs.
Genau. Also ja, ich sag mal, Kaiserslautern gibt es auch noch eine Anekdote, aber das lassen wir mal aus.
Aber ist ja verjährt.
Das ist verjährt, genau, das ist verjährt. Nee, aber wie gesagt, da ja sowieso eine Verbundenheit zu den Lübeckern immer war, bin ich zu den Sabberköppen dann gewechselt und habe dann auch da aktiv geholfen, die Treffen da zu machen. Ne? Pfingsten, die waren ja wahnsinnig groß. Da sprach man ja über mittlerweile 2000, 2500 Leute, die da nach Lübeck, Pfingsten gepilgert sind. Haben wir Konzerte da organisiert. Und
also heute eigentlich unvorstellbar. Ich meine, auch die Vespa Veltes als ein Zelle, da waren glaube ich 4,5. Das sind ja alles Hausnummern für die Organisation. Und sei es nur Essen, Trinken, Waschen.
Ja.
Wobei damals wahrscheinlich auch vieles noch... gerade so ein bisschen erinnern, weil es heute Nacht ein bisschen kalt war, 88 Werner-Rennen, da war die Sanitärsituation auch deutlich unterrepräsentiert für, ich glaube 80.000 waren geplant und irgendwie 200.000 waren da.
Da haben wir uns gar keine Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da haben wir ein paar Dixie-Klos aufgestellt, so, na klar, für 2.000 Leute musst du natürlich ein paar mehr Dixie-Klos aufstellen, aber ich sag mal, auf den Plätzen, wo wir es gemacht haben, da gab es ja keine Infrastruktur. Das waren ja meistens irgendwelche großen Felder, wo der Bauer dann zugesagt hat, so, ihr könnt euch jetzt hier mal hinstellen, und wie viel kommen dann? Ja, kommen so ungefähr 500 maximal. Ja, okay, das passt. So, und dann
musstet ihr die Bauern immer wechseln oder gab es welche?
Tatsächlich mussten wir sie wechseln. Aber wir waren immer ordentlich. Ne? Also da gibt es ja auch diese Anekdote mit dem Müllsack Pfand. Ne? Wir haben damals mal Mülltüten ausgegeben, damit die Leute mal ihren Müll wegräumen sozusagen. Aber man muss auch dazu sagen, die Leute, die mit dem Auto kamen, es ist unglaublich, was sie da angeschleppt haben. Wir haben mussten da Sofas entsorgen, wir haben da Sachen entsorgt, ne, nach so einem Treffen. Das ist unvorstellbar. Ne? Da kamen containerweise Müll zusammen.
Das glaube ich wohl. Das sieht man ja, wenn man so die größeren, ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei Wacken ist, aber wenn man so große Festivals sieht und die Leute, die dann einfach keinen Bock haben, die Sachen abzubauen, dann hast du Tausende von Zeltnern.
Genau.
Nach mir die sinnvoll. Ich finde es schön, wenn es nicht so ist. Also, dass man so einen Müllfun finde ich als mehr als gerechtfertigt.
Absolut.
Wie hoch war der? 5 D-Mark oder 50
D-Mark? 10 Mark.
Okay.
Ja, ich werde heute noch darauf angesprochen. Ich kriege noch 10 Mark von dir für den Müllsackpfand, weil er nicht zurückbekommen hat.
Okay.
Aber das ist eine Anekdote. Das ist vergessen. Das ist so ein Running Gag geworden. Und,
aber wann bist du dann deine ganzen Sachen losgeworden?
Ja, also dann nun warte doch mal ab. Das Spannendste kommt doch noch. Nein.
Okay.
Also 92 bin ich das erste Rollerrennen gefahren. Also da habe ich dann in der Zeitschrift irgendwo gelesen, ADAC Paderborn organisiert ein Rollerrennen. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist eine geile Sache. Dann bin ich immer mit dem Kumpel Thomas zusammen dorthin gefahren, mit einem Transporter, mit 2 Roller drin und er mit einer Rennlambretta und ich mit der PX200 umgebaut halt, entsprechend so ein bisschen.
Wollte ich sagen, ihr müsst das ja schon ein bisschen vorbereitet haben. Man fährt ja nicht mit einem Standardstraßenroller runter und sagt, ich fahre jetzt mal mit.
Nee, genau. Also und dann sind da leider nur 5 Leute, 5 Starter, sage ich jetzt mal. Vielleicht lassen es 6, 7 gewesen sein. Aber es war wirklich unterbesetzt. Und ich habe nur gedacht, so, das ist doch eigentlich schade, so schlecht angekündigt. Ne? Und schade, dass nur so wenig Leute da sind. So, und ich habe das Rollerrennen gewonnen, fand ich auch ganz cool. Das hat mich vielleicht auch nochmal angesporen zu sagen, da sollte man mehr draus machen.
Mhm.
Und dann habe ich rumtelefoniert und versucht, eine Organisation zu finden, die das mitmacht, so Rollerrennen, so Rollerrennserie. Und da habe ich dann von ADAC habe ich eine Absage bekommen, die das ja damals dann dort in Paderborn organisiert haben. Aber die hatten mir dann den Tipp gegeben, melde dich doch mal bei Moto Aktiv.
Okay.
Bei Moto Aktiv macht so für so Leichtkrafträder, Mofas, Sicherheitstrainings und die haben jetzt so eine kleine Serie ausgeschrieben.
Sagt mir persönlich gar nichts, aber...
Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das war so ein eingetragener Verein, Moto Aktiv. Und auf jeden Fall habe ich mich da gemeldet und habe dann da auch gleich Kontakt zu jemandem, der sehr sympathisch war. Der hieß auch Martin. Der sagte, ja Mensch, ist ja toll, wie viel seid ihr denn? Und ich dachte, ja, 10 Leute kann ich bestimmt organisieren. So, ne? Und so kam es dann auch. Also wir waren tatsächlich nachher 20, 30 Leute. Also da waren dann... Leute aus dem Süden, die Crazy Crashers sind immer gekommen zum Rollerrennen. Die Seismen hatten uns unterstützt. Da waren halt auch Leute, die...
Wo habt ihr das dann gemacht?
Ja, also
auch in Paderborn irgendwo?
Nee,
in
also tatsächlich hatten die dann so Orte ausgeschrieben. Ein Ort war Oppenrot. Das sagt ihr da was? Siehst du, wenn du Gießen vorbeifährst, siehst du da so eine ADAC-Kartstrecke?
Ja, ich weiß. Da ist Stefan Belloff groß geworden auf der Karte. Und der... Einer aus dem war der Spieß bei mir bei der Bundeswehr. Wir hatten einen Rennkart von der Strecke bei uns. Da konnten wir ab und zu mal abends in der Kaserne rumblasen.
Cool.
Deswegen kenne ich Oppenrot.
Ja, genau. Ja, und da sind wir mit den Roller rumgefahren.
Okay.
So, und das war total spannend. Ne? Und zu der Zeit gab es dann ja auch die Motorretta und die deutsche Scootering als Ausgabe. Ne? Das war dann so Bild-Zeitung-mäßig, ne? so ein bisschen in Papierform. Und da konnte man wirklich gute Werbung machen. So, und aus dieser Gruppe von Rollerrennen-Begeisterten ist der DSSC entstanden. So, also das war echt eine spannende Zeit. Das war so 92 bis 95 habe ich das gemacht. Neben den ganzen Rollertreffen, die dann so nebenbei noch liefen.
Und der Arbeit wahrscheinlich.
Und,
dann
in ja, meine Ausbildung, genau, zum Speditionskaufmann. Und am Wochenende war ich immer unterwegs. Also meine Eltern habe ich Wochenende eigentlich nie gesehen.
Ja, mit dem Alter muss man...
Ist ja so, ganz normal. Also ich bin meinem Sohn, der jetzt auch 20 ist, bin ich auch nicht sauer, dass der sich nicht blicken lässt, weil ich ganz genau weiß, wie das abläuft. Also da hast du ganz andere Interessen und so. Und das war eine spannende Zeit. Also wir sind verschiedene Kartstrecken sind wir gefahren und dann waren wir aber auch auf dem Nürburgring. Wir sind auf dem Hockenheimring gefahren. Wir sind Assen auf der Rennstrecke gefahren in Holland. Ne?
Mhm.
Wir wurden eingeladen von den Österreichern nach Brünn zu kommen. Nach Göhr, das ist ja hier Hungaroring, das ist in Ungarn, Salzburgring, also wir sind durch Europa gefahren, um irgendwelche Rennstrecken zu fahren. Ich habe dann auch gewechselt, bin natürlich dann in Labretta gefahren, ne? War natürlich Pflicht. Aber ich hatte auch eine Automatik, ich bin aber auch in der Automatikklasse gefahren.
Okay.
Und
was für eine?
Eine SKR. mit Malossi und so weiter. War halt spannend, war ganz gut. So, und hat mir Spaß gebracht.
Kann man sich aufs Fahren konzentrieren und muss nicht schalten.
Genau. Ja, bei der Lambretta musstest du wirklich viel schrauben, ne? Vergaser einstellen, wie sind die Witterungsverhältnisse. Das ist
eine kleine Diva. Ich fahre ja selber keinen Lambretta, ich höre das immer nur. Wobei es ja auch Leute sagen, die ist genauso zuverlässig, wenn sie richtig aufgebaut ist.
So ist es. Also die Technik ist schon klasse. Bei der Lambretta kommst du viel schneller an die Kupplung ran zum Beispiel, kannst da viel besser am Getriebe rumwerkeln. Und es ist ein Rohrrahmen. Also, und das alleine ist schon ein besseres Fahrgefühl sozusagen. Ich fahre auch gerne mit der Vespa. Also ich habe noch eine GS 160 habe ich noch. Eine alte, die ich so ein bisschen mottenmäßig gemacht habe, so ein bisschen mit Spiegel und dies und das. Und ja, meine Frau hat ja auch noch Vespa. Also die hat eine PX mit T5 Motor und hat auch noch eine alte VNB sozusagen. Ne? Genau. Nee, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen, hatte eigentlich immer den Wunsch, ins Ausland zu gehen. Mein Wunsch war eigentlich nach Saudi-Arabien und nach Südafrika wollte ich. Bin zu meinem Chef, sag so, Mensch, hier, ich arbeite ja gerade hier mit den Kollegen in Südafrika so super zusammen und würde ganz gerne da unten irgendwie mal ein Jahr arbeiten. So, ja, das ist momentan schwierig, Südafrika geht nicht. Ich habe Saudi-Arabien, habe ich was. Ich so, Saudi-Arabien, Südafrika, SA, boah, wird schon passen, geht schon. Egal, Hauptsache weg. Ja, ich hatte zwar Spaß und habe natürlich auch Bedenken gehabt, hier meine Freunde und ich hatte damals auch eine feste Freundin, mit der ich schon lange zusammen war, hinter mir zu lassen. Aber ich habe gedacht, ich möchte beruflich halt weiterkommen und das ist jetzt die Chance. Und dann bin ich erstmal hin, das hieß dann so, ja, mach mal erstmal ein halbes Jahr. Ja, ein halbes Jahr ist gut verlaufen und dann sagte der Chef, oh, kannst du dir vorstellen, länger zu bleiben? Ich sage, ja, okay, bleib auch länger. So, und dann habe ich drüber nachgedacht. Der Schuppen und die Garage war voll. Ja, da waren Rennroller, da waren Lambrettas für den Alltagsgebrauch und so weiter und so fort. Und ich dachte, oh Mensch, so, weißt du, wenn du jetzt hier noch mal 2 Jahre länger bleibst, ne, das war halt im Gespräch, war nachher ja über 4 Jahre da, habe ich dann gedacht, oh, dann weiß ich nicht, ob das denn... Meine Eltern haben auch Druck gemacht, ja, die mach mal was jetzt hier, die müssen weg und so. Ja, dann habe ich meinen Kumpel Benfeld angerufen, ne? Dann habe ich gesagt, Mensch, hier, wie sieht's aus? Willst du mit dem Pferdehänger vorbeikommen? Und dann ist Christoph, der leider verstorben ist, ist er vorbeigekommen, hat alles rausgeholt. So, und dann, dann war erstmal das Thema durch. So, musikalisch habe ich mich ein bisschen auch anders entwickelt, da habe ich dann so mehr Soulful House gehört und so weiter. Ne? Ist ja auch sehr ähnlich wie Soul, aber halt immer, also House eher. Mhm. Naja, und dann habe ich das durchgezogen bis 99. Genau, 99 bin ich zurückgekommen.
Gibt es in Saudi-Arabien Vespas?
Ich habe keine gesehen.
Okay.
Ich habe keine gesehen. Also es ist auch viel zu heiß da. Also wäre natürlich wirklich interessant, ne? Dort mal mit einer Vespa rumzufahren. Aber das müsste man dann wirklich im Winter machen, weil im Sommer sind 50 Grad.
Ja. Und denk mal, Sprache war Englisch?
Ja, Sprache war Englisch. Musste ich ja sowieso quasi beruflich drauf haben mit dem Englischen. Und,
gut, also internationale Spedition genau. Gewesen, wo du für gearbeitet hast, dann bleibt das genau. Natürlich nicht aus. Weil ansonsten hätte ich jetzt wieder gesagt, Ausbildung war, glaube ich, also selbst in der weiterführenden Schule war Englisch zwar da, aber natürlich nicht mit der Intensität, wie es heute ist. Genau. Und bei der Ausbildung ist es im Normalfall ja auch eher unterrepräsentiert gewesen.
Ja, ja, absolut. Also, aber wir haben ja Interesse gehabt. Das ist eine englische Subkultur. So, man hat dann Scootering gelesen. Ja, technisch hattest du sowieso die Wörter drauf. Gut, die brauchte ich im Kaufmännischen jetzt nicht so, aber...
Flansch.
Genau. Ja, genau, Flansch. Genau. Ja. Aber im Großen und Ganzen, ja, also das lernt man da ja. So, und ein bisschen Arabisch habe ich auch mitgekriegt. So, und,
ich wollte sagen, was hast du denn aus 4 Jahren Saudi-Arabien mitgenommen, was dich vielleicht heute noch begleitet?
Ja, also natürlich die Sprachsicherheit in Englisch sicherlich. So, und ja, und das Berufliche ganz klar, ne? Also das hat mich wirklich nach vorne gebracht. Also ich war da Area Manager, klingt ganz toll, ne? Aber ich war halt für Saudi-Arabien zuständig, habe dort Geschäfte rangeholt und die Firma repräsentiert. Und das mache ich heute auch noch, ne? Ich repräsentiere sozusagen die Spedition und verkaufe dann unsere Dienstleistungen, was ich halt da gelernt habe, ja. Sozusagen.
ist denn die Zusammenarbeit, wenn du sagst, repräsentieren? Wir hatten heute beim Frühstück so ein bisschen das Thema, oder nach dem Frühstück, wie unterschiedlich auch Geschäftsgebaren sind. Ging um Südkorea. Und das Geschäftsgebaren ist ja durchaus anders. Also wenn
absolut.
Man als Weißer da hinkommt.
Ja, absolut. Absolut.
Also, gab es Kulturcrashs für dich?
Also man ist da wirklich, also es war absolut ein Kulturcrash für mich, klar. Also ich wusste, außer dass ich in der Ausbildung mal irgendwie gefühlt einen Monat in der Saudi-Arabien-Abteilung gearbeitet habe, hatte ich ja keine Ahnung, was mich da empfängt sozusagen. Ne? Und den ersten Schock hatte ich eigentlich, da war ich gerade 14 Tage da, saß dann am Schreibtisch und auf einmal ein Rums, eine Explosion und ich dachte nur, oh, was ist denn jetzt passiert? Ich habe nur so an die Wand geguckt und habe gesehen, wie so ein Riss in der Wand entstand.
Okay.
Und ich habe nur gedacht, oh Gott, was ist denn hier passiert? Ich habe gedacht, oh, du hast gestern die Gasflasche angeschlossen, hast wohl einen Fehler gemacht. Bin erstmal rausgerannt, habe geguckt, ob die Gasflasche noch da ist ungefähr. Und dann sehe ich so in der Ferne, also ganz in der Nähe, war so ein Einkaufsviertel, wie der Rauch aufstieg. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist da denn los? Dann bin ich da hingegangen, habe geguckt. Ich hatte einen Sekretär, der kam aus Eritrea, sprach natürlich dann auch Arabisch, der war auch ganz aufgeregt und dann sagte er so, ja, das ist ein Anschlag gewesen. Ich so, was für ein Anschlag? Ne, wir sind dann hingegangen und tatsächlich, da war das CIA-Gebäude von den Amerikanern und das habe ich gar nicht gewusst, dass es da ist, aber die ganze Häuserfront war weggerissen, ja, Riesenexplosion. So, und daneben war halt so ein Bookstore, wo ich dann halt immer so was du immer fürs Büro brauchst, gekauft hast. Da war ich zur gleichen Zeit am Tag davor.
Ja.
So, und dann lagen die Leute da rum und so weiter. Also es war ein schrecklicher Anblick. Aber das ist halt, das wurde leider dann immer mehr. Also es war nicht ungefährlich da, als wie du sagtest, schon als Weißer zu leben, weil die immer gedacht haben, ist das ein Amerikaner? Nein, er ist Deutscher. Ah ja, Mercedes, ja, super. Ja. Und was sie nicht immer erzählt haben. Und es ist tatsächlich so, wo du danach gefragt hast mit Geschäftsgebaren, also wie oft ich da erstmal zum Tee trinken hingehen musste, um am Ende des Tages ein Geschäft abschließen musste, konnte ich gar nicht mehr zählen. Aber man hat es gemacht, weil man wusste, so läuft das da. Und konvertieren zum Islam wollten sie mich auch, aber da war ich resistent, also von daher, ja.
Du hast ja vorhin gesagt, die Musik beschäftigt ja sich. Ich habe mich ja nicht vorbereitet, aber ich habe gesehen, letzte Wochenende warst du ja auch und hast aufgelegt und bist dann auch mit der Lambretta, die Grüne,
ja,
unterwegs gewesen. Und die heißt ja wahrscheinlich nicht ohne Grund The Heart of Soul.
Ja, ja, der Song kommt ja von den Yardbirds. Ja, ich fand den Titel ganz, ganz toll eigentlich. Mir schwebte schon seit ganz vielen Jahren vor, irgendwie so einen Custom-Roller zu bauen, der so in Anlehnung der 80er Jahre ist. Ja, damals hatten die meisten Roller einfach nur einen Namen drauf, ja, Demonstrator oder ja,
gibt's heute immer
wie noch. Auch immer, genau, sowas. Und sowas wollte ich halt bauen. Ja, nichts mit großartigen Bildern und dies und das. Ich finde es sowieso schwierig. Mittlerweile kann man das ja transferieren, die Bilder. Dann sieht es ja super aus. Aber damals hat man das alles geairbrushed. Mhm. Dann sahen die Gesichter manchmal nicht ganz so aus, wie man sich das vorstellt.
Kam drauf an, wer gebrushed hat.
Ja, natürlich.
Es gab Leute, die damals auch schon Gesichter. Ich gehöre jetzt auch nicht mit dazu.
Ja, genau.
Ich habe damals auch 1990, so ein bisschen 89, 90, 91 ein bisschen gesprüht.
Ach, cool. Cool. Okay.
Aber ich
mit
Sprühdose so
oder mit,
mit Airbrush.
Oh, ja. Cool. Ja, wenn wir uns gekannt hätten, ne? Hätte ich
hier. Nee, da wäre ich noch nicht so weit gewesen. Ich habe, glaube ich, mein war die reflektierende Kugel, das war so eine Anleitung. Die sah ziemlich gut aus. Ich habe dann eher Jeansjacken bemalt und besprüht und T-Shirts und so einen Scheiß.
Ja, spannend, cool. Ja, also ich habe
mein Auto.
Hast du auch besprüht?
Ja.
Okay.
Cool. Da stand war vorne ein Eisbär drauf gesprüht, der durch die Antarktis geht und da stand Rettet die Eisbären oben drüber.
Damals schon?
Ja.
Du wusstest Bescheid. Ja.
Ich wusste es damals. Ich finde Eisbären halt schöne Tiere und ich weiß gar nicht mehr, warum ich da drauf gekommen bin. Aber irgendwie, ja, das war 1900. Den Wagen habe ich 87 gekauft und das muss 88, 89 gewesen sein.
Was war das für ein Wagen?
Ein Zika der City.
Okay.
Zika, ja. Den musste ich, während des Studiums habe ich noch ein Jahr gefahren, dann habe ich ihn abgegeben, weil ich musste durch den TÜV und habe ihn für 300 D-Mark verkauft. Aber ich hatte noch eine andere Motorhaube, die habe ich drauf gemacht und habe die Motorhaube behalten erstmal. Und die hat bis zum Umzug nach Hannover, war sie bei mir in der Studentenbude, und zwar eine indirekte Beleuchtung. Also die hing an der Wand.
Cool.
Und dahinter war eine Neonröhre.
Ja.
Aber eigentlich, wenn man es heute sieht mit Airbrush, was richtig gut ist, wenn ich hier Richtung Set-Design gucke, was da gesprüht wird, das war in dem Fall dilettantisch.
Ja, also man weiß ja jetzt auch viel mehr, ne, mit den Techniken und ich sag mal, fängt ja an mit den Sprühpistolen, die ja nun auch ganz anders mittlerweile aufgebaut sind und so weiter. Also das ist ja so. Nee, aber ich bin ganz, ganz happy eigentlich. Gefällt mir sehr der Roller, so wie er ist. Ich würde ihn auch so lassen. Da kommt jetzt noch eine gedrehte Gabel, kommt da jetzt vorne noch rein, verchromt. Okay. Die ist seit 2 Jahren leider schon in England und er kommt leider nicht, der das machen soll, der kommt leider nicht rum mit den Teilen. Aber
wird ja auch teuer, wenn du über den Postweg kommst oder über den Zoll, wird das dann echt ärgerlich.
Ja, das ist der Ärger, genau. Ich habe es noch vor dem Brexit sozusagen übergeben.
Muss und, man halt mal einen England-Urlaub machen und dann vorbeifahren. Und es wird keiner sehen, wenn der im Auto ist.
Nächstes Jahr fahre ich nach England zur Eurolambretta, also nach Schottland, muss ich sagen, nicht nach England. Vielleicht lässt sich da dann was einrichten. Mal gucken, dass ich dann die da übergeben bekomme sozusagen.
Kannst du jetzt schon mal das Schottisch trainieren?
Ich habe den Podcast gehört. Also wenn man sich konzentriert, versteht man ihn auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Liebe Grüße an Billy.
Nee, also die Teile, die ich da angebaut habe, insbesondere die Chromteile und die gravierten Teile, die habe ich über Jahre hinweg gesammelt. Teilweise bei eBay ersteigert oder irgendwo durch Anzeigen bei Facebook oder so. Da gibt es ja ein paar Gruppen, wo man dann halt Teile bekommen kann. Habe ich die dann erworben sozusagen. Ne?
Aber es muss ja auch passen. Ne? Also es ist nicht nur, wenn du das Stückwerk, oder hast du sie erworben und hast sie dann dementsprechend nochmal angepasst und in die Linie rein.
Ja, witzigerweise ja. Also schöne Grüße an Nürnberg, an Christian Wacker, der freundlicherweise mir noch ein paar Teile, die verchromt waren, vergoldet hat. Also durch so ein Gerät, ne, mit Elektro hier A-B-Pol sozusagen.
Wo sich das dann ablagert.
Omas Zahngold, zack, und schon hast du aus Chrom Gold gemacht. Und das habe ich dann abgestimmt, das ist richtig. Okay. Ja, genau. Kettenkastendeckel, der war dann nur verchromt in Anführungsstrichen, den hat er mir dann vergoldet und ein paar andere Teile. Also ich finde, Grün und Gold passt ja ganz gut so farblich und das habe ich dann auch so abgestimmt entsprechend.
Das wissen wir schon durch die Märchen mit dem Frosch und der goldenen Kugel.
wenn man es wirklich sieht, ne, ist es natürlich auch sehr viel Bling Bling so. Ne, also, aber ich wollte halt, ist ein Jugendtraum gewesen.
Ja.
Ne, damals meine PX in Metal Flake, nach dem Unfall ist da nichts mehr draus geworden sozusagen. Ich hatte da ja auch einige Chromteile dran sozusagen. Daraus ist dann halt so ein Alltags-Cutdown geworden. So,
Führst du eine Liste, was sich diese Rolle unterm Strich kostet, oder sagst du, ich will es lieber gar nicht wissen?
Also er sieht wahnsinnig teuer aus, aber ist er nicht. Also,
okay. So ein bisschen wie Jelto, der gesagt hat, der Roller, den er da aufgebaut hat mit dem Blattgold, wo er alles geblattet hat, das ist gar nicht so teuer gewesen.
Genau, es ist wirklich so. Also es ist auf jeden Fall noch vierstellig, definitiv. Also nichts Fünfstelliges.
Ja.
Definitiv. Also da würde ich, glaube ich, auch zu Hause Ärger bekommen. Auch wenn wir getrennte Kassen haben. Aber ne, also man muss es ja nicht übertreiben. Es ist immer noch ein Hobby. Ja, also ist vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Hobby.
Aber getrennte Kassen helfen da.
Ja.
Kenne ich aus eigener Erfahrung.
Ja, nein. Solange
man alles andere bezahlt und alles läuft, ist es, glaube ich, kein Thema.
Genau.
Ich glaube, wenn das Geld nicht reichen würde und das würde man immer nur in eine Richtung tragen, dann würde es, glaube ich, Ärger geben.
Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Nee, aber wie gesagt, ich habe in der Zeit, als ich nicht da war, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, auch nichts verpasst oder ich habe auch nichts vermisst. Ich habe in der Zeit sehr viel Sport gemacht. Witzigerweise, als ich aus Saudi-Arabien zurückkam, habe ich 2 Sportgeschäfte eröffnet. Also eins in Mölln und eins in Lübeck.
Okay.
Also was ganz anderes gemacht. Und also war ich dann im Einzelhandel und Organisation von Sportveranstaltungen tätig. Ich habe
ich grätsch mal einfach dazwischen. Du machst eine Ausbildung als Speditionskaufmann, gehst für eine große Spedition irgendwo hin.
Ja.
Was ist der Trigger, dass du ein Sportgeschäft noch machst? Weil du so viel selber Sport gemacht hast und hast nicht die Materialien bekommen, die du gerne haben wolltest und hast gesagt, jetzt will ich aber, ich habe, glaube ich, ein Bild gesehen von einem, war das Triathlon oder Marathon?
Ja, genau, Ironman.
Ironman.
Ja, genau.
Dass man dann sagt, so, ich brauche halt ganz spezielle Klamotten und die kriege ich hier nicht. Und ich finde, dass die Szene die brauchen. Deswegen beschäftige ich mich mit dem Einkauf und mache dann ein Sportgeschäft auf.
Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber wenn du ins Ausland gehst, insbesondere Saudi-Arabien, driftest du entweder ab zum Alkoholiker, weil die da selbstgebrauten Alkohol trinken, ja, selbstgemachtes Bier, was zum Teil 15% hat, oder die nennen das Siddiqui, also Freund auf Deutsch. Das ist ein Schnaps, der hat 70%. Also
und vor allem der Muslime.
Und du darfst ja nach Saudi-Arabien darfst du ja nichts einführen. Also du, also Alkohol gibt es da ja offiziell nicht. So. Aber die Ausländer dort, die werden dann natürlich Ideen. Haben Ideen, wie kann ich das umgehen und brauen sich dann ihr eigenes Zeug da. Und was ich nur sagen wollte, ist, entweder bist du Alkoholiker oder du bist sportverrückt, sozusagen.
Okay, was macht man da für Sport in der Hitze?
Genau, also...
Ironman wahrscheinlich nicht.
Ja, ich war eigentlich schon immer, ich bin sportlich aufgewachsen. Mein Vater ist Badminton-Trainer und ich bin mit Badminton aufgewachsen. Hab dann nachher in der Bundeswehrzeit, bin auch viel gelaufen und Mountainbike bin ich gefahren. Und als ich dann dort ankam, habe ich ein paar Leute kennengelernt, die sagen, Mensch, komm doch mal, wir treffen uns zweimal die Woche zum Laufen und so. Und das fand ich eigentlich ganz interessant.
Mitternacht, weil es da kühler ist.
Genau, genau. In der Botschaft, also in Botschaftsviertel sozusagen.
Okay.
Weil man durfte ja auch keine kurze Hose tragen. Das ist irre da. Also du darfst keine kurze Hose tragen. Ja, und die Frauen
und in so einem Gewand laufen ist halt auch schwierig.
Genau. Ja, und das habe ich dann da gemacht und dann daraus wurde halt auch wieder so ein bisschen das Extreme. Dann habe ich da Triathlon angefangen. Ja, dann hat man dort in Camps, im Swimmingpool, bist du da geschwommen, raus, schon. Fahrrad gefahren und dann wieder gelaufen. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und dann gab es da eine Gruppe, die gesagt hat, Mensch, Martin und so, bringt dir das Spaß? Hast du nicht Lust? Wir haben uns angemeldet nach Australien zum Ironman. Ich sage, ihr seid doch verrückt, ich habe jetzt hier gerade mal schwimmen gelernt, ja, kann gerade mal 3 Bahnen kraulen, so, und jetzt soll ich hier 3,8 Kilometer schwimmen, ihr seid doch verrückt. So, ja, nee, wir zeigen dir das, wir helfen dir, bla bla. Ja, und dann habe ich es als Herausforderung gesehen, hatte ich ein halbes Jahr Zeit, mich dafür vorzubereiten und dann habe ich, Marathon bin ich vorher schon gelaufen.
Ich wollte sagen, wenn du schon im Training bist, was Fahrradfahren und Laufen anbelangt, dann bist du ja schon gut. Ich dachte schon, erst der saudi-arabische Triathlon war irgendwie über heißen Sand laufen, Kamelreiten und weiß ich, keine Ahnung, was das dritte wäre. Weil
nee, also das und so kam ich dann dazu oder kam auf die Idee, dann halt erstmal diese Sportgeschäfte zu öffnen. Und habe dann auch in Lübeck ein Sportgeschäft gehabt, also speziell Laufen, Triathlon, Radfahren. Und habe dann den Lübeck-Marathon 2 Jahre lang organisiert dort. Den gab es vorher auch noch nicht in dieser Form, was natürlich auch eine gute Promotion war für meinen Laden sozusagen. Und irgendwann stand dann mein Chef, mein damaliger Chef im Laden und sagte so, Mensch Martin, ich brauche jetzt hier mal Laufschuhe, ich brauche eine Hose, Jacke und ich brauche dich. Willst du nicht wieder anfangen? Ich so, oh, dann fing das Internet ja gerade los so, ne, zu der Zeit, das war dann so 2003, 2004 war das. Da habe ich gesagt, oh, eigentlich so ein regelmäßiges Einkommen ist ja eigentlich schon ganz cool. Ne? Ich hatte einen Angestellten, den habe ich dann da reingestellt, gesagt, komm, jetzt ich bin jetzt nur noch samstags da. So, du machst das jetzt hier, okay, alles klar. Und dann habe ich wieder mit der Spedition angefangen. So, und zur gleichen Zeit fing das dann auch wieder an, dass das Interesse geweckt wurde, so mit viel mit Soul. Ich habe dann damals meinen Kumpel Nico wieder getroffen in Lübeck, öfter mal gesehen. Und dann habe ich mit Nico Musik gemacht, haben dann da Hanseatic Soulful Society, haben wir das damals genannt. Nikos kam aus Nikos Ecke. Und dann haben wir da regelmäßig All-Nighter gemacht. Dann kam das Soulboot dazu, 2011, das erste Mal Soulboot. Da fahren wir halt mit so einer kleinen Barkasse durch die Altstadt von Lübeck, sage ich jetzt mal. Ne? So die Trave immer rum.
Eigentlich könnt ihr wahrscheinlich mit 3, 4, 5 Booten mittlerweile fahren, wenn ihr wollen würdet.
Die Nachfrage ist super. Also wir freuen uns sehr, wenn die Leute sich rechtzeitig anmelden. Also wir waren immer ausgebucht, aber das ging dann teilweise so weit, dass man bis einen Tag vor der Veranstaltung erst wusste, okay, jetzt sind wir ausgebucht. Mhm. Da passen halt auch nur 60 Leute, 70 Leute rauf. Jetzt haben wir das nochmal begrenzt auf 50 Leute, damit wir ein bisschen mehr Platz auch auf dem Boot haben. Genau. Und das machen wir zweimal im Jahr. So, versuchen das zweimal im Jahr zu machen. Manchmal machen wir es auch nur einmal im Jahr. Wir haben es aber auch schon dreimal im Jahr gemacht. Also wird sehr gut angenommen, definitiv.
Ja. Würdest du dich selbst so ein bisschen als, du brauchst zwischendurch immer wieder neue Aktionen, Sachen durchzuziehen und du organisierst gerne, weil es dir sonst langweilig wird?
Also es ist tatsächlich so, ne? Das ist, ist auffällig. Aber es kommt, glaube ich, auch durch meinen Job. Also als Speditionskaufmann musst du natürlich auch Projekte oder Transporte organisieren. Und ich glaube, das, das habe ich gelernt.
Dir, ja.
Das habe ich gelernt. So, ne? Und ja, wir haben ja auch mit dem Club haben wir dann Custom Show organisiert, wieder ja. In Lübeck. Zwei schon, Stück.
Zwei
wir hatten,
Mal, ja.
Genau, wir hatten dann die.
Sieht ja auch bis runter nach Aachen wieder.
Ja, ja, war super. Also die Veranstaltung war wirklich toll. Also die Leute waren auch begeistert, waren happy, sind alle mit, haben alle mitgezogen, Scooter Center war da, SIP hat unterstützt und so weiter. Ne? Also war toll, war wirklich super. So, und wir haben das Scooter Fun Weekend, ne? Was ja damals sozusagen der Anstoß war. Hatten wir dann damals, haben wir jetzt vor einigen Jahren auch nochmal aufleben lassen. Und das wurde auch super angenommen. Da waren wir im Strandsalon in Lübeck und war eine tolle Veranstaltung. Also
ich höre jetzt aber auch, wenn du den Lübeck-Marathon zweimal gemacht hast, bist du in der Stadt Lübeck wahrscheinlich auch relativ gut vernetzt und kennst mit den richtigen Leuten, wo man sich zusammensetzen kann und Sachen durchboxen kann oder anschieben kann.
Also das, da könnten wir noch einen separaten Podcast drüber machen, wie damals die Organisation des Marathons gelaufen ist.
Ja, aber
das ist Behördenstadt Lübeck.
Das, ja, ist, aber das ist,
war so überall. Hinderlich, das war unfassbar.
Aber das ist überall so, ja. Aber umso wichtiger ist, wenn man mit Leuten dann zusammenkommt, die, die auch Interesse haben, Sachen voranzubringen.
Ja.
Gehen ja auch, das ist ja das Positive an, an Netzwerken. Nicht das Ausnutzen von Netzwerken, sondern das zusammen tolle Dinge schaffen.
Absolut, ja, absolut. Es ist wirklich so. Ja, damals beim Marathon hatte ich eher das Gefühl, ich wurde auch angeguckt, so, was will der von uns? Der will uns irgendwas antun. So, ne? Ich sage, ich bringe euch hier 2000 Leute, Läufer und sogar noch mehr, wenn ihr wollt. So, und die, die buchen alle eure Hotels hier weg. So,
ja.
Ne? Und dann haben sie es erst geschnallt. Ah ja, das könnte ja eine gute Sache sein. Okay, dann sperren wir
aber
auch
mal. Aber sie brauchen noch ein Abfallkonzept.
Ja. Ja, da haben wir die Mülltüten.
Ja.
Nein, ja, also wie gesagt, ich glaube, mit dem Roller, also ich hatte damals mir eine Labretta gekauft, das war glaube ich 2005. Und seitdem bin ich auch wieder angefixt. Also ja. Mittlerweile habe ich wieder viel zu viele Roller, über 20 Roller, 13 davon angemeldet. Ich bin gerade dabei, mich zu verkleinern. Einige werden schmunzeln, das erzähle ich vielen Leuten bereits seit Jahren. Aber es ist wirklich so, ja, man trennt sie natürlich auch denn
ja,
so ungern, weil man hat die lieb, die Roller. Ne? Man
ja,
sagt,
die
dieses,
sind ja auch alle eigen.
Ja,
das
absolut,
ist halt so.
Absolut, definitiv, ja.
Aber man muss ja auch irgendwas haben, wo man sie unterstellt.
Ja, ich habe mir damals einen großen Schuppen gebaut.
Okay.
Eine Werkstatt.
Ich dachte, von der Spedition ist noch eine Seitenhalle.
Zwei Container. Nee. Also wir haben eine Garage, da stehen die Roller drin, die fahren. Und dann habe ich halt meinen Schuppen, wo ich entsprechend die Projekte dann zusammenbaue.
Ja, das ist halt, das heißt, du wohnst nicht in Lübeck direkt drin.
Nee, ich, wie gesagt, ich komme ja ursprünglich aus Mölln und jetzt meine Frau kommt aus Kiel. Und das war jetzt der Kompromiss zwischen Kiel und Lübeck, ist Plön. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, da gibt es ein nettes Häuschen, dann lassen wir uns da mal nieder.
Ja,
so,
und das
ist schön.
Die Wege sind ja relativ kurz dann doch. Oder?
Absolut, absolut, definitiv. Ja. Ich habe jetzt lange Zeit meinen Arbeitsplatz in Lübeck gehabt. Ich mache viel Homeoffice, so, also das ist alles kein Problem.
Und das Auflegen kam dann, weil ihr auch die Leiter wieder gemacht habt? Oder wie groß ist deine Plattensammlung?
Oh,
also neben dem Schuppen für den Roller.
Ja, also ich habe wahnsinnig viele Singles, also das habe ich definitiv. Und ja, also in Zahlen kann ich das gar nicht belegen.
Ja.
Aber ich sag mal, ich bin gut bestückt in
okay.
Sachen Singles.
Du legst Solo aber nur Vinyl auf.
Ich lege nur Vinyl auf, genau.
Ja.
Richtig, ja, genau. Mhm. Ja. Und dann. Ja, wenn es geht, auch die Originalen. Ne? Wenn man dann auf offiziellen Veranstaltungen ist, dann will man eigentlich,
ja.
Dass die DJs die Originale spielen. So. Und ich würde es auch ein bisschen unfair finden, wenn ich jetzt weiß, der hat das Original, wir legen mit 5 DJs auf und ich lege jetzt mal meine Kopie für 5 Euro auf.
Okay.
Und der hat aber dafür 800 Pfund bezahlt. Dann wäre das ein bisschen unfair. So,
ja.
Ne? Aber ansonsten, ich freue mich, die Musik zu hören. Ja, ich würde niemals irgendwie jemanden sagen, das darfst du jetzt nicht spielen, weil das ist jetzt nicht das Original.
Ja.
Nee, die Musik soll gespielt werden, so wie sie ist. Ich freue mich, alles super. Aber auf gewissen Veranstaltungen ist das so eine Art Regel, Originals only, Ono, was ist denn? Und dann ist das auch okay. Also finde ich fair.
Ja, also Soulboat habe ich mir noch nicht an. Ich weiß, Baltic Soul ist ja wahrscheinlich auch, warst du irgendwann mal beim Baltic Soul?
Ich war auch schon mal beim Baltic Soul, genau. Ja, ich war dann da, um so Leute wie Eddie Piller und so weiter mir anzuhören oder ja, irgendwelche Bands, die vielleicht noch, die es noch gibt. Gloria Gaynor war damals, glaube ich, da und irgendwie, genau, irgendwie jemand noch. Komischerweise war Fettes Brot da, die dann mit dem Target auf ihren T-Shirts da rumlief, wo ich denke so, okay, das passt jetzt nicht wirklich so. Aber die brauchen ja solche Bands, um Leute zu ziehen.
Ja, auf der einen Seite, wobei ich würde mal sagen, es gibt ja durchaus, ich weiß nicht, ob König Boris vielleicht auch, ich glaube, der ist auch Richtung Soul und Funk manchmal unterwegs. Also es gibt ja unterschiedliche Prägungen auch, die man
genau
mitnimmt. Und genau, das heißt ja nicht nur, weil man irgendwie Deutschrap macht, dass man nicht breit aufgestellt ist, was musikalische Vorlieben anbelangt.
Ja, den haben wir übrigens mal gesehen, war in der Pizzeria. Das war ganz lustig. Da war er mit seiner Freundin, saß er da. Und wir waren dann da zu dritt, alle mit Plattenkoffer und so. Ne? Dann halt entsprechend so 60s gestylt so ein bisschen. Und er guckt immer zu uns rüber, er guckt und wir gucken da auch zu ihm. Ne? So, ne? Aber das war irgendwie ganz cool. Und dann ja, dann sind wir aufgestanden, sind los und er so, ja, moin, ja, moin, moin und so. Ne? Also die sind ja auch, ist ja auch alles cool, also ist ja super.
Ich weiß gar nicht, mit wem ich mich jetzt noch kurz noch erinnere, dass man halt auch merkt, ich meine, die sind ja, böse gesagt, so wie du und ich,
ja,
das sind ja genauso Menschen.
Ja, ja,
also die haben manchmal nur das Problem, dass sie vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, was genau sie manchmal anders werden lässt. Aber eigentlich kann man sich mit denen genauso unterhalten, wie wir das gerade hier tun.
Ja, ja, absolut. Also, genau, alles gut.
Ja. Ich schiele jetzt mal auf deinen Zettel. Ich weiß nicht, was wir auf deinem Zettel jetzt abgearbeitet haben. Ich würde jetzt einfach mal den Ball rüberschmeißen. Was hast du nur noch bei dir stehen?
Ich habe mir ja nur die Jahreszahlen so ein bisschen notiert, um das überhaupt noch mal zu reflektieren. Ne? Also, weil man hat ja so viele Erinnerungen, aber die wieder auszugraben, ist natürlich auch echt schwierig. Ne?
Als du das fertig hast, hast du drauf geguckt und gesagt, so, alter Schwede, das ist ja doch eine Menge, was ich bisher gemacht habe oder die mich irgendwie geprägt haben?
Ja, ja, absolut. Also ich meine, ich freue mich, ich meine, hier auch hier auf dem Förderrun, ne, sind so viele Leute, die man seit über 40 Jahren kennt. Ne? Das ist ja auch echt der Wahnsinn. Also man sieht sie da, man hat sie damals fast jedes Wochenende gesehen. Das war wie eine Familie. Ne? Mhm. Und man freut sich absolut, wenn man sie wieder sieht. Was ich über Facebook eine ganze Zeit lang, wo ich immer schmunzeln musste, ist, wenn man dann irgendwie mal gepostet hat, so, ich bin jetzt beruflich in Oberhausen oder so, dann kamen gleich Kommentare, oh Martin, du bist da, komm doch vorbei, wieso treffen wir uns nicht auf einen Kaffee und so, wo ich denke so, ja, ich bin hier zur Arbeit, ne? Genau, ich habe doch keine Zeit, ich würde so gerne dich mal wiedersehen. Ne? Aber, und das ist ja das Tolle an der Szene. Ne? Du fährst nach Köln, hast da irgendjemanden, wo du sagst, ey, bei der Gelegenheit kann ich den ja mal wiedersehen. Oder nach Berlin, nach München. Es ist super.
Von den kreuzlichen Wegen. Matze, Kiel, erste Podcast. Ja. Und dann steht bei mir an, warst du gestern beim TÜV? Und ich sage, wieso? Er muss dann beruflich nach Hannover zum TÜV, weil er irgendwie eine Veranstaltung hat. Und ich musste mit dem Roller zum TÜV fahren, weil ich den Autoschlüssel verlegt hatte, weil meine jüngste Tochter eine theoretische Führerscheinprüfung hatte. Und dann trifft man sich zur gleichen Zeit am ähnlichen Ort, so in der Richtung. Und das ist definitiv, deswegen sitzen wir ja auch hier und machen diesen Podcast, weil ich das ja genauso empfunden habe, dass diese Familie in ihrer Unterschiedlichkeit trotzdem so zusammenhält und das halt über die Grenzen hinweg. Also so nicht nur in Deutschland,
ja, absolut,
sondern halt auch in anderen Ländern, wenn man irgendwie was hat. Und das ist, finde ich, das hat der wertschätzende Umgang, der an manchen Stellen vielleicht mal nicht mehr so war, aber der eigentlich da ist, auch wie jetzt hier, macht das Leben einfach schöner.
Es ist wirklich so, ob ich nun nach Schweden fahre, wo ich auch mittlerweile viele Freunde habe, ne, und oder Italien, gut, da ist natürlich das Mutterland der Vespa und Lambretta, aber ja, ich hatte mit meiner Frau wirklich schon Situationen, wo sie denkt, so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Also, keine Ahnung, in England sind wir da dann auch irgendwie auf Teilemärkte und dann habe ich da auch Leute getroffen, der meinte so, Mensch, du bist doch der und der, wir haben uns doch da und da mal unterhalten und so. Ne? Und ich denke so, ja stimmt, ja genau, wir hatten uns damals da in Kalka mal länger unterhalten. Ne? So, und ja, also es ist super, also schon toll.
Hast du denn noch was auf deiner Liste?
Eigentlich im Großen und Ganzen ist alles gesagt.
Ja, nicht ganz.
Also nein, also ich meine, wie gesagt, also ich heutzutage fahre ich gerne auch diese Euro-Lambrettas an. So, ich war in Polen, ich war in Österreich, jetzt auch in Frankreich hatte ich jetzt ausgelassen, aber wir waren in England. Das fanden wir sehr gut. Also wir sind da jetzt mittlerweile eine kleine Gruppe, Heiko und Huppi aus Braunschweig, Robin und ich. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann auch nochmal wieder nach Schottland fahren. Gemeldet, beziehungsweise Unterkunft ist schon gebucht. So, und,
wo findet das in Schottland statt?
In Ayr. Also das ist einmal quer rüber. Das Gute ist ja, du kannst ja von Höpp von Halland, kannst du hochfahren. Ja,
aber sozusagen im westlichen Teil von Schottland.
Genau. Okay. Ja, genau. Gar nicht so weit hoch, sondern einfach nur rüber westlicher Teil.
Ja.
Genau.
Und Billy wohnt überall von Edinburgh.
Ja. Ja, Edinburgh war ich leider noch nie. Das soll ja super schön sein. Schottland war ich generell noch nicht. Also England, das ist ja das Witzige gewesen damals. Wir sind ja dann, als ich dann ein Auto hatte, sind wir auch im Auto rübergefahren nach England. Und wir haben dann Garagenaufkäufe gemacht. Wir sind rübergefahren, haben uns die Scooter Ring gekauft. Witzigerweise.
Das, was Ulf ja auch gemacht hat, nur ein bisschen früher wahrscheinlich.
Ja, ja, wobei Olli, das muss die gleiche Zeit gewesen sein.
Okay, eigentlich. Olli nach Italien, Ulf nach England.
Ja, also wir sind dann hin, haben die Scooter Ring gekauft, die es teilweise noch gar nicht gab. Wir sind dann in die Redaktion gefahren. Wir kannten Stuart Lanning, kannten wir. Und dann, hey Stuart, und er so, oh nee, ihr nicht schon wieder. So, ne? Ja, gib mal die Scooter Ring und so. Ja, die kommt doch am Donnerstag erst raus. Ja, macht doch nichts, wir brauchen nur den Anzeigenteil. Naja, okay, gut, hat er uns die fotografiert. Und dann haben wir da angerufen bei den Leuten und dann die so, ja wie, die Scooter Ring ist noch gar nicht raus. Ja, wir kommen aus Deutschland und in Deutschland gibt es die Scooter Ring schon. Ah nein, okay, gut, dann kommt vorbei. Dann haben wir da die Garagen leer gekauft. Also wir haben da Custom-Roller geholt, wir haben da Teile gekauft, unglaublich. Wir haben da wirklich viel, auch bekannte Custom-Scooter nach Deutschland geholt. Und das war eine tolle Zeit. Also nach Italien sind wir auch gefahren. Aber da waren wir weniger erfolgreich, weil damals war das
immer so. Die haben einen anderen Ansatz, was das anbelangt, mit dem Umgang mit den
Ja, und Schrottplätze, da durften sie entsprechend nur die Motoren verkaufen oder nur Teile davon, weil die haben irgendwas unterschrieben, dass es heißt, nee, der Roller ist aus dem Verkehr gezogen.
Okay.
Ich glaube, wenn wir Italienisch gesprochen hätten, wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes gewesen. Aber wir hatten leider nicht so viel Glück in Italien.
Okay. Ja. Also das heißt, ihr seid aber nur bis zu einer gewissen Grenze in England unterwegs gewesen und nicht bis ganz nach oben.
Genau, das Nördlichste war tatsächlich so Höhe Boston und genau, das war so die Ecke, ja.
Ich weiß noch nicht, wann ich rüberkomme. Guck mal, 200 Takte maximale Songlänge.
Erreicht.
Aufnahmen über maximal hinaus ist nicht möglich. Ich mach jetzt mal hier.
Wann hat er denn jetzt gecuttet?
Der Rest nimmt ja hoffentlich hier auf die Dinger drauf. Ja. Wir werden sehen, wir lassen es überraschen. Sonst müssen wir uns nochmal verabreden über Zoom. Ich will es nicht hoffen.
Ich komme gerne mal nach Hannover, ist ja kein Thema. Aber ja gesagt, ich komme ja auch vorbei.
Das
geht ja schon hin, ja.
Ich stelle immer noch mal zwei Fragen. Ich habe ja, mein Konzept ist ja kurz Fragen, wie man dazu gekommen ist. Und zum Schluss habe ich das ja ein bisschen modifiziert. Am Anfang war es nur, welchen Roller möchtest du gerne haben und welche Tour. Und dann habe ich ja gesagt, okay, ich erweitere das Ganze, wenn du einen Sack voll Geld und einen Sack voll Zeit hättest, also wenn man sich nicht Gedanken haben müsste, wie finanziere ich das Ganze, weil das, hätte ich jetzt gesagt, wahrscheinlich deutlich eher noch möglich ist, aber Zeit ist ja heutzutage ein viel wichtiger und viel wertvollerer Faktor. Was würde dich reizen? Gibt es noch einen Roller, wo du sagen würdest, bei 20 wird es schon wahrscheinlich schwierig, gibt es da noch was, was du gerne mal fahren oder besitzen wollen würdest und welche Tour würdest du gerne mal, wenn du 3 Wochen oder 4 Wochen Zeit hättest, einfach mal auf dem Roller begehen?
Also von der Modellauswahl würde ich sagen, bin ich eigentlich wunschlos glücklich. Motorenkonzepte habe ich auch verschiedene probiert. Da würde ich auch eher dann auf das Moderatere wählen, was ich jetzt auch fahre sozusagen.
Also kein Doppel-Twin wie Henning fährt.
Nee, also ich bin den Twin gefahren, der fährt sich super. Vielleicht würde ich sowas nochmal haben wollen, wenn ich Geld hätte. Aber im Großen und Ganzen finde ich eher so das Moderate eigentlich ganz interessant. Aber ich würde, wenn ich die Zeit hätte, tatsächlich nochmal Italien von oben nach unten fahren. Das ist so die Küste auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite wieder runter und so, weil das Land ist einfach so schön. Und da gibt es so schöne Ecken, die ich gerne nochmal mir näher betrachten wollen würde. So, das könnte ich mir gut vorstellen. Dann spielt das Wetter ja natürlich auch hoffentlich mit. So.
Könnte ein bisschen heiß werden, man muss gucken, wann man fährt. Ich glaube, Oster rumfahren ist ganz gut. Im Hochsommer nach Sizilien, weiß ich nicht, muss man, glaube ich, auf dem Roller nicht haben. Das kann sehr warm werden.
Ich war dieses Jahr in Schweden mit meinem Kumpel Robin zusammen. und haben da einen Freund besucht oben, Heino, der da auch eine Ferienhütte hat sozusagen. Und,
auf Achse?
Auf Achse natürlich, klar. Und es fährt sich da so toll. Also es ist ja so ein beruhigtes Fahren dort auch, ne? Wenig Verkehr. Du kannst auch auf die Autobahn mal rauffahren, kein Problem, aber die Nebenstrecken sind super schön.
Ja.
Also Schweden ist auch toll. Ist auch ein tolles Land zu befahren. Und
ist aber das Zeitfenster, wo man es machen sollte, auch sehr überschaubar.
Ist sehr überschaubar, genau, richtig, absolut, genau, ja.
Ja, cool. Martin, ich danke dir sehr herzlich für die Zeit. Die Sonne ist jetzt langsam hier weg, mir wird es ein bisschen frisch. Das Aufnahmegerät mit dem Handy hat jetzt aufgehört. Wir hoffen, dass es alles noch auf die direkten Festplatten gegangen ist. Hier schlägt der Pegel auch noch aus. Und ja, wir sehen uns auf der Straße,
wie ja, ich vielen Dank, sage. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke ja, dir.
Gerne.
Es ist nicht schön, wenn man eine neue Technik ausprobiert und es von der Tonqualität eigentlich ganz in Ordnung ist und der Pain vom letzten Mal nicht wieder auftritt. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn zwischendurch das Handy, wo ich eine doppelte Aufnahme gestartet hatte, abgebrochen hat und das Ganze nicht so aufgenommen hat, wie ich mir das vorstelle. Aber die andere Technik hat funktioniert und das macht mich am Ende des Tages doch glücklich und ich hoffe, das bleibt auch für die nächste Zeit so weiter. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören der Geschichten von Martin wie ich, als ich ihm gegenüber saß. Ich hoffe auch, das Quietschen der Bank habt ihr nicht allzu sehr wahrgenommen. Die Möwen und das Meer habt ihr, glaube ich, nicht gehört. Dafür waren wir zu weit weg. Wir hatten ganz kurz überlegt, uns unten direkt unmittelbar an die Förde zu setzen, haben aber uns dagegen entschieden, weil auf Dauer so ein kleiner Rauschton von den Wellen vielleicht eher störend gewirkt hätte. Für die nächste Folge, die Episode 32 schon, bin ich gerade noch in Rücksprache mit der einen oder anderen Person. Ich möchte ja immer ganz gerne bestimmte Themen auch mal oder andere Themen aufgreifen, die wir vielleicht noch nicht oder die ich noch nicht so besprochen habe. Da bin ich gerade noch im Austausch. Das wird wieder Anfang Oktober soweit sein. Des Weiteren habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 O-Töne beim Vespici aufgenommen, auch mit der kleinen Technik, den kleinen Mikrofon. Und das werde ich ASAP umsetzen als kleine Shorties, als Impressionen von Vespici. Und auch die könnt ihr dann ganz normal wie gewohnt auf Spotify oder den anderen Kanälen hören. Ich wünsche euch jetzt einen guten Ausklang in der Saison. Viel Spaß bei den Abrollern, die gerade überall stattfinden. Ich werde hoffentlich beim Abrollern in Hannover mit dabei sein. Und ansonsten viel Spaß bei euren Winterprojekten, die ihr bestimmt haben werdet, der ein oder andere auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir hören oder ihr hört mich und wir sehen uns spätestens in der neuen Saison wieder auf der Straße oder Fight